Die vor uns liegende offene Allee ist zwar etwas enger als die vorhergehende, allein diese Erscheinung ist für den Fortschritt auf unserer geraden Linie nicht im geringsten hinderlich, sondern gerade nur das Gegenteil, denn je enger irgendeine Gasse wird, desto leichter ist ja die Mitte derselben zu beobachten und inmitte der geraden Richtung fortzugehen. Solche Erscheinung hat ja aber darin ihren Grund, dass alle diese Alleen strahlenförmig von dem Zentrum des Hauptgebäudes heraus bemessen und angelegt sind. Und könnten wir von der Höhe gerade über dem Hauptgebäude herabblicken, so würden wir diese ganze Prachtanlage wie eine ausstrahlende Sonne erblicken. Und seht, das ist schon ein gutes Zeichen. Also ist ja die gerade Linie schon bedingt. Wir dürfen dieser nur folgen und es kann gar nicht fehlen, dass wir baldmöglichst das Hauptziel erreichen. Wir sind schon, wie ihr seht, gut über die Hälfte dieser zweiten Allee geschritten und es lässt sich darum schon recht gut das vorliegende Ende erschauen. Aber ich bemerke soeben wieder hinter dem Abschlusse dieser Allee ein neues Hindernis glänzen, welches uns von der geraden Bahn ein wenig ablenken möchte. Wir aber wollen dieses vorliegenden zweiten Hindernisses kaum mehr gedenken, denn wie das erste wird auch dieses zweite uns den gerechten Platz machen müssen. Was aber ist etwa das, was uns da entgegenstrahlt? Nur einige beschleunigte Schritte noch, und da seht einmal hin! Ja, fürwahr, da kann man sich beim ersten Anblicke ja nicht einmal genug fassen, denn zu groß ist die Pracht dieser Alleeverzierung. Was wären da auf der Erde alle noch so kunstvoll ausgedachten Wasserkünste und Feuerwerksevolutionen. Da sprüht es ja nur so von erhabener Pracht und Herrlichkeit. Seht die Platte, welche dieses zweite große Baumrondell wie in einem Stücke überpflastert. Sieht doch gerade so aus, wie eine kleinwellige Oberfläche eines allerreinsten Wassers. Und dennoch ist die Fläche vollkommen eben und überaus fest. Das Sonderbarste bei dieser ganzen Geschichte ist nur das, dass man durch eine merkwürdige Strahlenbrechung wirklich in seinem Gesichte so sehr getäuscht wird, dass man die Oberfläche dieser Pflasterung wie fort und fort wellend erschaut und jede Wellenwendung erstrahlt in einem anderen Lichte. Das will ich denn doch ein brillantes Strahlenbild nennen. In der Mitte dieses weiten Baumrondells ist eine Säule aufgestellt. Diese hat gerade das Ansehen, als so man bei euch auf der Erde eine Wasserhose erschauen möchte. Seht nur, wie sich ein förmliches Wasser wie in Wirbelkreisen sprudelnd auf und ab zu treiben scheint. Und ein jeder Wirbel erstrahlt fortwährend, abwechselnd in tausend Farben und sehet und fühlet diese Säule an. Sie ist bei all dieser scheinbaren Lebendigkeit fest wie ein Diamant. Für wahr, wer diese Materialzusammensetzung und Bearbeitung solch einer Zierde nicht für wunderbar hält, von dessen Munde möchte ich doch selbst vernehmen, was ihm ein Wunder deucht. Und da sehet noch ganz hinauf zur Spitze dieser Säule, wie sie dort in überaus strahlende Äste gleich einer Trauerweide ausläuft und anstatt der Blätter allerlei strahlende Zäpfchen herabhängen lässt. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Pracht? Fürwahr, ihr seid mit Recht stumm. Denn fürs Gefühl lässt sich dergleichen nicht beschreiben. Und man muss zufrieden sein, wenn man nur einen höchst matten Schattenriss davon selbst mit der größten und glühendsten Sprachfertigkeit hat entwerfen können. Es wäre sonst alles recht, wenn sich diese ganz herrliche Geschichte nur nicht in der Mitte unserer Wandellinie befände. Was meinet ihr wohl? Wird sich diese Alleezierde auch also wie die vorhergehende teilen lassen? Bei der ersten könnte man noch eher versucht werden, zu glauben, die ganze Sache beruhte auf künstlich-mechanischen Grundsätzen und war darum auch leicht auseinander bewegbar. Aber bei dieser höchst kolossalen Zierde dürfte wohl ein jeder Mechanismus zu kurze und zu schwache Arme bieten, um diese gar mächtige Säule nach der vorher geschauten Art zu entzweien. Was sollen wir denn nun tun? Ihr saget, derjenige, der das erste Hindernis geteilt hat, der Herr nämlich, wird auch mit diesem zweiten gar sicher leicht fertig werden. Ihr habet recht geantwortet. Aber es muss dabei etwas beobachtet werden, was ihr bisher noch nicht kennet. Und so höret denn, der Herr ist zwar überall der allmächtige Helfer und Besieger aller Hindernisse, aber er muss auch nach dem Grade und Maße des Hindernisses zu Hilfe gerufen werden. So dann erst wird es geschehen, was da geschehen soll. Ihr saget hier freilich, ja, warum aber das? So wir den Herrn um Hilfe anflehen, da wird er uns wohl nicht weniger helfen, als wir es vonnöten haben. Ich sage euch, ihr habt in einer Hinsicht zwar wohl recht, aber nur insoweit, als ihr daneben irrigerweise anzunehmen genötigt seid, dem Herrn sei wenig oder gar nichts daran gelegen, wie euer eigenes Erkenntnisvermögen bestellt ist. So etwas aber anzunehmen, meine ich, dürfte doch ein wenig zu töricht sein. Der Herr aber will ja vor allem die Selbsterkenntnis der Kinder erheben. Daher lässt er auch alles von ihnen selbst eher beurteilen und bemessen, also auch ihre Not auf dass sie ihm dann dieselbe nach ihrer Erkenntnis vortragen sollen und er ihnen dann helfe, nach ihrer eigenen Erkenntnis und ihrem Verlangen. Aus diesem Grunde aber, meine lieben Freunde und Brüder, soll da auf der Erde auch niemand ein sündiges Hindernis auf der eben sein sollenden Bahn seines Lebens mit einem leichtfertigen Maßstabe bemessen. Sonst muss er es sich selbst zuschreiben, wenn ihm nach vielen Gebeten nicht die erwünschte völlige Hilfe wird. Denn der Herr ist zwar überaus liebevollst gut und freigebig mit seiner Gnade und Erbarmung, aber dabei dennoch stets im vollkommensten Grade respektierend die freie Tätigkeit des Geistes in jeder Beziehung, sowohl in der Willens- als in der Erkenntnissphäre. Unter uns aber gesagt, tut daher ein jeder Mensch für sich genommen besser, wenn er in Anbetracht seiner selbst, wie ihr zu sagen pfleget, aus einer Mücke einen Elefanten macht, als umgekehrt. Und es wird dann sein, dass derjenige, der von solch einem Standpunkte aus um vieles bittet, auch viel empfangen wird. Wer aber um weniges bittet, der erwarte ja nicht, dass ihm der Herr ein unerkanntes und unverlangtes Plus auf den Rücken nachwerfen wird. Tut ihr ja auch das Gleiche auf der Erde untereinander. Warum sollte es der Herr nicht tun, der dafür den liebeweisesten Grund hat? Wird wohl selbst ein allerbestgesinnter, reicher Mann einem, der ihn bittet, ihm 200 Taler zu leihen, allenfalls streng benötigte 2000 Taler geben? Ich sage euch, solches wird er nicht tun. Und wüsste er es auch augenscheinlichst, dass der bittende Entleiher unumgänglich notwendig der größeren Summe vonnöten hat. Er wird wohl ebenfalls aus dem edlen Grunde seines Herzens zum Entleiher sagen, ich leihe dir recht gerne die verlangte Summe, wenn sie dir in deinem Bedürfnisse nur genügen wird. Wenn bei solch einem Stupfer der Entleiher noch immer in seinen blindtörichten Schüchternheitsschranken sich bewegt und bleibt bei seiner ersten Petition, saget euch selbst, wer dann die Schuld trägt, wenn dem Entleiher mit 200 Talern nicht gedient ist. Aus dem Grunde aber soll sich ein jeder genau erforschen und seine Not genau bemessen und dann erst an den heiligen, allmächtigen Helfer sich wenden, so wird ihm schon sicher die gerechte Hilfe werden, wenn er dieselbe glaubensfest, vertrauensvoll und liebeernstlich von ihm erwartet. Und so denn wollen und müssen nun auch wir hier den Herrn ein wenig fester angehen als beim ersten Hindernis, so wird uns auch hier der Herr die Bahn öffnen. Worin aber besteht die größere Festigkeit in dem den Herrn angehen? Der Schmied sagt zu seinem Gesellen, zur Schmelzung von wenig Eisen genügt auch eine geringere Kohlenglut. Und die Esse braucht dazu, den Atem nicht so tief zu holen. Wenn aber ein großer Klumpen Eisen soll geschmolzen werden, da spricht der Schmiedmeister zu seinem Gesellen: Nun bringe 3 Körbe fester Kohle und lass die Esse fest weggehen. Sonst wird der große Metallklumpen kaum an die Rotglühhitze gelangen. Ich meine diese Schmiedmeistersregel, welche doch so ziemlich mit Händen zu greifen ist, wird auch für uns gar überaus wohl anzuwenden sein. Mehr Kohle, mehr Essenwind heißt so viel als mehr Liebe und mehr Vertrauen. Und es wird werden nach dem gläubigen Verlangen. Ich habe bei mir das getan, und ihr musstet es tun in mir. Und seht, diese Wasserhosensäule ist schon wieder geteilt. Und wir können mit der leichtesten Mühe von der Welt nun wieder unseren Marsch weiter fortsetzen. Versteht ihr aber auch dieses zweite Hindernis, welches voll trüglichen Scheines ist? Und sich zeigt, als wäre es lebendig in allen Ecken und Winkeln. Rührt man es aber an, da ist es überall hart und widerstrebend fest. Seht, sich durch die Irrtümer durchzuarbeiten, ist ein bei weitem leichteres, denn wer nur einigermaßen geweckten Geistes ist, wird die niedrige Dummheit bald leicht von der glänzendst reinsten Wahrheit zu trennen imstande sein. Und das ist die Besiegung des ersten Hindernisses. Aber hier ist die Welt im Gesamtmaßstabe mit all ihrer buntstrahlenden Flitterei. Und es braucht bei weitem mehr, um dieses Hindernis aus dem Wege zu räumen, als das frühere. Es gibt sicher recht viele Menschen auf der Erde, welche schon lange die Wahrheit in ihrem strahlenden Lichte erkannt haben. Aber von der Welt können sie sich doch nicht trennen. Denn ihre Strahlen sagen ihnen zu sehr zu. Wie viel solcher anlockender Flitterstrahlen aber die Welt in sich fasst und wie beschaffen diese sind, kann euch eine nur ein wenig scharfe Betrachtung dieser Alleeverzierung auf ein Haar zeigen. Besitztümer, Geld, allerlei Bequemlichkeiten, guter Tisch, schöne Weiber, honnette Kleider und dergleichen noch sehr viel mehreres sind noch gar mächtige Flitterstrahlen der Welt, selbst für schon recht tüchtig weise Männer. Für Weiber wollen wir kein Wort führen, denn da ist die Dummheit meist in ihrem Ursitze zu Hause. Es gleicht aber ein Mensch, der sich in solchem Weltflitterwerk gefällt, einem Reichen im Traume, der damit Millionen hin und her wirft. Wenn er aber erwacht, so drückt nicht ein einziger Groschen seine Börse. Ich meine, ihr werdet mich verstehen. Und da unser Hindernis besiegt ist, so können wir schon wieder weiterziehen.